Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psychohype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welts-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo, liebe Yvonne Reusch, du bist heute mein Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Wir kennen uns, Yvonne, ja schon wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang aus der Schematherapie-Szene. Da hat mich immer an dir begeistert, dass du so eine bist, die echt Klartext reden kann auf so eine liebevolle Art, dass es wirklich viele Leute annehmen können. Das ist ja so ein bisschen deine Spezialität, würde ich sagen, oder?
Ich hoffe es. Also Klartext reden kann ich. Ich hoffe, dass es manchmal, muss ich sagen, ich hoffe, dass es liebevoll genug ist, aber ich glaube ja.
Okay.
Ich glaube ja.
Das glaube ich auch. Davon abgesehen bist du psychologische Psychotherapeutin mit Fachrichtung Verhaltenstherapie, bist niedergelassen in der Kassenpraxis, bist weitergebildet eigentlich in allen modernen Dritte-Welle-Ansätzen, Schematherapie, DBT, ACT und so weiter, bist Dozentin, Supervisorin für Schematherapie, VT-Ausbildung und leitest das Schematherapie-Institut in Stuttgart, last but not least.
Ja.
Und wir treffen uns heute, um uns zu unterhalten über Menschen, die kommen mit, ganz flapsig gesagt, TikTok-Diagnosen. Also so, die sich, höre ich von dir, habe ich auch von vielen anderen Kollegen schon gehört und auch immer wieder die Fragen, was mache ich eigentlich mit denen? Oft junge Menschen, die kommen und sagen, ich habe irgendwie aus Social Media rausgefunden, ich habe Autismus, ADHS, PTBS, was auch immer und eigentlich haben die nichts, sie haben aber ein extrem aufsuchendes, konsumierendes Psychotherapieverhalten und irgendwie schon auch sowas wie eine Art Leidensdruck.
Ja, das nehme ich schon so wahr. Also den Leidensdruck nehme ich sehr stark wahr. Und auch den Wunsch, in irgendeiner Form etwas zu behandeln, aufzuarbeiten, mit etwas fertig zu werden oder sowas. Ja, und auch mit der Idee, etwas passiert mit mir, ich bekomme etwas und dann kommt ein Zustand, in dem ich mich total gut fühle. Also es ist, du merkst schon bei der Beschreibung, wie diffus und wie vage das eigentlich ist.
Ja, jetzt ist es
weil ich
schon.
Glaubte,
ja?
Weil ich glaube, dass die Menschen selber gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich suchen. Also sie sind auf der Suche, aber sie wissen eigentlich gar nicht, wo sie hinwollen und was sie brauchen. Sie haben nur über TikTok und andere Social-Media-Kanäle gelernt, so wie es ist, soll es nicht bleiben. Das ist ganz schlimm. Ja? Und dafür gibt es eben Worte wie die Diagnosen, die du genannt hast, genau.
Jetzt ist es ja so fuzzy und vage. Du hast gesagt, du hast ein Fallbeispiel mitgebracht.
Ja, gerne. Das war eine junge Frau, die sich bei mir gemeldet hat und zwar sehr konkret. Also ich hatte den Eindruck, vielleicht war sie schon beim Kollegen oder so, weil sie eben am Telefon sehr klar gesagt hat, na, ich habe soziale Phobien, ich habe ADS. Und ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Und zwar wahrscheinlich komplex. Und ich dachte, okay, dann schaue ich sie mir mal an. Sie war auch bei einem psychiatrischen Kollegen angebunden, der dann auch mal einen Behandlungsversuch eben mit Methylphenidat schon gemacht hat. Und dann dachte ich, okay, also das ist vordiagnostiziert. Die Patientin habe ich gesehen. Und das war so ein Beispiel für diese Diagnosen, die aus den sozialen Medien kommen. Also sie war völlig überzeugt und hat es in einer Überzeugung mir vorgetragen, dass ich, wie gesagt, von der Vordiagnose ausgegangen bin und habe dann erst irgendwie im Verlauf gecheckt, dass das niemand diagnostiziert hat, sondern dass sie das für sich selber rausgefunden hat. Und das war auch, finde ich, ein Teil der Schwierigkeit, wenn Leute kommen und kategorisieren sich so ein.
Mhm.
Es scheint auch was zu geben, vielleicht Halt, vielleicht Struktur, wenn da ein Name über ein Leid geschrieben wird oder ein Schmerz oder ein Defizit und weiß gar nicht so richtig, was sie jetzt verändern will, sondern sagt halt, ich will damit klarkommen. Aber eigentlich war eher der Wunsch, ich möchte, dass die Welt mich anerkennt und mich sieht, wie ich bin und auch mich Rücksicht nimmt, weil ich eben soziale Phobien habe, soziale Ängste und so.
Ja. Jetzt einmal, genau. Das ist ja nicht unbedingt unser Schwerpunkt heute, Diagnostik, aber was hast du denn diagnostisch tatsächlich gesehen?
Also Was ich gesehen habe, war schon eine Unsicherheit, also eine Selbstunsicherheit. Ich habe viel Vermeidungsverhalten gesehen. Tatsächlich, das habe ich gesehen. Also von der sozialen Phobie würde ich sagen, war das Vermeidungsverhalten und das Sicherheitsverhalten vorhanden. Die ängstliche Symptomatik eher nicht. Also es war mehr so ein Gefühl von Unlustvermeidung häufig. Ne? Also zum Beispiel ein Klassiker, ich bin 19 Jahre alt und ich rufe halt nicht gern beim Amt an. Also ja, ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen sehr platt, sehr flapsig. Ja, das ist sehr flapsig. Ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen, aber das kennen wir doch alle. In dem absolut. Alter und auch noch heute, dass auch wir nicht heute. Gern mit fremden Leuten telefonieren. Also das ist doch keine Diagnose.
Okay.
So, genau, also das habe ich diagnostisch gesehen und auch eben in der Persönlichkeitsakzentuierung würde ich sagen, schon auch dieses, also jetzt auf einer Schema-Ebene und Modus-Ebene, dieses emotional Deprivierte auch. Ne? Also dieses und beachtungssuchend als Schema, so dieses Nicht-Gesehen-Sein. Ja, sich nicht ernst genommen fühlen, nicht gut zurechtkommen. Genau.
So, sag mal, was glaubst du denn, wo das herkommt? Das ist ein toller Fall, das ist so ganz ähnlich, was ich auch von Kollegen höre, so diagnostisch eigentlich keine therapiebedürftige, diagnosewertige Störung sozusagen. Gleichzeitig ein gewisses Leid, so eine Suche nach Aufmerksamkeit, eine Suche, irgendwie so eine Unsuche, auch irgendwo muss es doch so der heilige Gral sein. Was glaubst du, wo das herkommt? Warum hat es so zugenommen?
Also jetzt könnten wir über die Entwicklungsgeschichte natürlich und wie Kinder heutzutage aufwachsen sehr viel sprechen. Aber ich glaube, wir bleiben lieber beim Hier und Jetzt. Also auch so die Idee, also die Frage, warum gerade Psychotherapie? Ja, und ich glaube, hier haben wir halt über die sozialen Netzwerke sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf diesen Punkt, was einerseits ja gut wäre, ja, wenn es einfach eine Aufmerksamkeit gäbe. Aber wir haben halt mittlerweile hier einen Markt, der ganz klar da ist. Also es wird Geld verdient damit, Menschen zu suggerieren, hast du vielleicht ein Problem und hier habe ich noch die Lösung. Und das ist eben sehr parallel, wenn du dir überlegst, die Kosmetikindustrie, die uns sagt, könnte deine Haut nicht vielleicht noch ein Cremchen brauchen? Schau mal, das ist doch nicht normal. Oder die Pharmaindustrie auch, ne? Wenn sie uns die Supplements und was weiß ich was alles verkauft. Das heißt, hier haben wir schon eine Parallele. Erstmal verkaufe ich dir ein Problem und gleichzeitig verkaufe ich dir die Lösung mit. Und das sehen wir sehe ich in den sozialen Netzwerken zuhauf. Und es ist genau dasselbe, ja.
Absolut. Hast du nicht irgendwie hier ein paar Kleinigkeiten, ganz normale Sachen, dann hast du Probleme.
Ja.
Gern gesehen ADHS oder PTBS. Oder
also du kannst, ich wollte noch sagen, du kannst mit drei Fragen eine Diagnose rausfinden, in einem TikTok-Video oder so, oder machst einen kleinen Fragebogen. Dann werden ständig so Fragen gestellt wie, lebst du dein Leben? Lebst du dein Potenzial? Bist du wirklich glücklich?
Hast du wirklich genau das perfekte Leben, was du dir exakt so wünschst?
Richtig, genau. Ist es genau das? Und hast du nicht mehr verdient? Willst du nicht mehr? Und schau mal, du musst nur zum Coaching, zur Heilerin, zu was weiß ich was. Und Menschen, die das dann nicht mehr selber bezahlen können, ja, möchten das natürlich über die Krankenkasse, weil auch dort in den sozialen Medien suggeriert wird, das steht dir ja zu.
Ja, dass da tatsächlich Leute kommen und quasi sagen, ich habe jetzt genug Geld für Workshops ausgegeben, jetzt soll es mal sozusagen auf...
Richtig.
Auf Krankenkasse seinen Nacken weitergehen.
Mhm. Irre. Weil das so tief ist. Jetzt kam eine andere Patientin, die dann kommt und sagt, ja, und die Coach hat gesagt, das ist so tief bei mir, dass ich jetzt mal zur Psychotherapie gehen muss.
Also es okay. ist so, und vielleicht so wollte sie eigentlich noch einen Workshop verkaufen und das war dann aber nicht mehr drin im Geldbeutel sozusagen. Ich frage mich gerade, du hast es gerade eben schon ein bisschen angerissen, was da eigentlich die Psychodynamik ist. Ich meine, so richtig, so richtig komplett aus Spaß macht es ja niemand. Ja, und du hast es vorhin angedeutet, so eine emotionale Deprivation oder so ein Gefühl, nicht gesehen zu werden, vielleicht auch durch Social Media mitbedingt, alle anderen sind toller oder was siehst du da als Psychodynamik?
Ja, na, wir haben auf der einen Seite, also wenn wir es jetzt vielleicht mal schematherapeutisch im Modusmodell anschauen, haben wir ganz starke Anforderungen und zwar nicht nur an das Selbst, sondern auch an außen. Also was muss diese Welt für mich bereithalten und gleichzeitig für mich, also an mich Ja, was muss ich alles erreichen? Wie müsste sich Leben eigentlich anfühlen? Ja, wenn es richtig wäre. Und auf der anderen Seite, ne, auf der Gefühlsbedürfnisseite hast du halt eine Deprivation vom Bindungsbedürfnis, ganz klar, ne, weil es sehr viel über Leistung geht und viel das Schema Isolation, ja, wie Menschen aufwachsen jetzt und auch in der Pandemie natürlich.
Und insgesamt ja unsere Gesellschaft, ne, wo sich immer mehr abgrenzen, immer mehr starren aufs Handy.
Richtig.
Bleibt natürlich so ein bisschen auf der Strecke.
Ja, und dann überall die Schlagzeile, jetzt soll es um dich gehen oder jetzt geht's mal nur um dich, ich bin nur für dich da. Und dieser Wunsch tatsächlich nach Exklusivität, also werde ich überhaupt noch gesehen und dieses dann sich auf die Suche machen. Und das sieht natürlich dann auf der Bewältigungsebene ganz unterschiedlich aus. Ja. Und bei dieser Patientin sieht es eben so aus, dass sie viel Vermeidungsverhalten hat und dann eine Beeinträchtigung erfährt und diese Beeinträchtigung als Symptome einer psychischen Störung für sich labeln kann. Ja, was ja auch wieder Sicherheit und Halt und Struktur gibt.
Und eine gewisse Entlastung, weil jetzt ist jemand anders dafür zuständig, mich zu behandeln und das irgendwie. Was machst du denn dann mit diesen Patienten?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn jetzt jemand kommt und was ich anbieten kann, ist natürlich eine Sprechstunde auf jeden Fall und vielleicht auch zwei oder drei. Und ich mache dann ein bisschen Diagnostik und ich kriege für mich den Eindruck, okay, das ist keine Störung von Krankheitswert.
Mhm.
Ja, dann ist es etwas, was ich den Menschen mitteile. Also dass ich eben zusammenfasse und jetzt kommt das eher Validierende zuerst, also dass ich eben zusammenfasse, dass sie eine Beeinträchtigung spüren und dass ich die auch sehe und dass ich auch verstehen kann, dass sie darunter leiden und dass sie daran arbeiten wollen. Das finde ich auch super. Ja, das würde ich auch unterstützen. Gleichzeitig, jetzt kommt die Konfrontation, sehe ich keine Störung von Krankheitswert und damit keine Indikation für Psychotherapie mit meiner Kassenzulassung. Ja, also auf Krankenkasse geht es nicht.
Mhm.
Dann kann ich noch weiter verweisen, ja, an Beratungsstellen oder an ein Coaching oder Ratgeber zum Beispiel. Ja, manche Menschen können damit ja auch super erstmal zurechtkommen. Und bei anderen, wo ich sehe, okay, da könnten wir schon auch eine Anpassungsstörung sehen. Also das ist als Diagnose ja etwas, was schon weich von den Kriterien formuliert ist. Also wo ich schon sehe, ah, okay, da könnte es schon gut sein, mit dieser Patientin mal diese 3 Sprechstunden und die Kurzzeit 1 oder eine Akuttherapie zu machen. Da hast du 15 Sitzungen. Da würde ich schon dann ein Angebot machen. Das bedeutet, wir nehmen uns diese Sitzungszahl und schauen uns diese Dynamik an und wir besprechen aber genau diese Idee von, ich bin auf der Suche nach dem Grund für meine Probleme und es muss doch eine psychische Störung sein.
Und sag mal, wie kriegst du das denn so einer Patientin schmackhaft gemacht?
Also das ist so, also schmackhaft ist es nicht. Und was ich als erstes mache, ist natürlich eigentlich ja schon die therapeutische Intervention, nämlich die Konfrontation. Und zu sagen, ich bin bereit, jetzt mit dir in diesen Konflikt zu gehen und dir zu sagen, dass du eigentlich total viele Ressourcen hast, dass du total, also wir können das Wort gesund benutzen, ja, aber dass du total resilient bist.
Ja, resilient vielleicht nicht,
aber dass du, gesund auf jeden Fall. Aber dass du, also die haben aber auch sehr viele Resilienzfaktoren. Ja, sie haben nur den Fokus verschoben. Und ich glaube, da eben auch zu validieren, dass sie dann sauer sind, enttäuscht sind, sich wieder nicht gesehen fühlen, das ist ja auch eine Chance. Genau diese Aktivierung in diesem Gespräch kannst du ja nutzen, um das anzuschauen.
Im Vorgespräch hattest du sogar gesagt, du manchmal direkt damit an, dass du zu einer Patientin sagst, ich mache mit ihnen was Begrenztes, 12 Stunden oder was auch immer.
Ja.
Ich bin aber hundertprozentig sicher, sie werden schnell enttäuscht sein. Will ich auch, aber wie machst
also,
du das?
Genau?
Das fand ich nämlich immer sehr spannend.
Also wir können das aufgreifen, dass wir die Enttäuschung, die wir sehen, aufgreifen, natürlich. Oder ich sage, ich biete ihnen das an und ich denke, dass es ihnen nicht reichen wird und ich denke, dass sie enttäuscht sein werden von mir. Denn sie erwarten sich von Psychotherapie auch jetzt von mir und von meiner Rolle etwas anderes, als ich ihnen bieten werde. Ja, und wenn sie sich darauf einlässt, mit dir an dieser Stelle zu arbeiten, kannst du sagen, okay, was sind ihre Erwartungen, wo ist die Enttäuschung? Und du kannst die Enttäuschung im Prinzip nutzen, um eine Affektbrücke zu machen und eine Imagination. Also, dass du halt rauskommst in einer Szene, in der sie wirklich nicht gesehen ist, in der sie abgelehnt wird, in der sie nicht gesehen ist, in der sie nicht bekommt, was sie braucht. Und dass sie lernt, Szenen wie im Hier und Jetzt, nämlich mit mir, zu unterscheiden zwischen den Szenen, die tatsächlich da waren, und sich da also lernt, wirklich in eine funktionale Beruhigung zu gehen und wieder mit mir in den Kontakt zu kommen. Und die Alternative wäre in einer Stühlearbeit mit einer dosierten Selbstöffnung, ne? Also so Kritiker rauszusetzen und zu schauen, was braucht sie eigentlich wirklich und wie kommt sie in eine erwachsene Haltung. Ja, also es gibt mehrere Interventionen, die da möglich sind an der Stelle.
Bleiben wir einmal bei der Stühlearbeit, wo sozusagen verschiedene Haltungen, verschiedene Perspektiven, verschiedene Ich-Anteilen auf verschiedenen Stühlen sitzen. Was könnte bei einer Patientin wie der, die du geschildert hast, was für Stühle könnten da im Raum sein?
Naja, was sie erstmal zeigt, also sie weint dann vielleicht in dem Gespräch, das muss nicht unbedingt ein Kindmodus sein, also tatsächlich ein primäres Gefühl, sondern ist sehr häufig ein Bewältigungsmodus, den du empathisch konfrontieren kannst und die Erwartungen herausarbeitest.
Also im Prinzip eher so ein vermeidend in die Krankenrolle gehen, ins Unglück.
Und da kannst du die Funktion rausarbeiten, was macht dieser Modus für sie, was muss sie deswegen nicht fühlen vielleicht, was muss sie deswegen nicht tun. Also die Versagensgefühle, die Ängste auch vor Insuffizienz.
Ich stelle mir jetzt vor zum Beispiel, es geht um das Thema beim Amt anrufen, beim Finanzamt anrufen, da gibt es sozusagen die weinerliche Seite, die sagt, es ist mir alles zu viel und meine oder soziale Phobie oder was auch immer traumatisiert. Und was gäbe es dann noch für einen Stuhl?
Also es gäbe dann quasi diese weinerliche Seite und es gäbe dann noch den Stuhl der kleinen, ich sage mal Gitter, also die Kleine, die dann dahinter sitzt. Was müsste die kleine Gitter spüren, wenn es dich nicht gäbe? Wenn du nicht hier sitzen würdest und würdest sagen, ich kann nicht, weil.
Dann würde die sich ja wahrscheinlich überfordert fühlen oder hätte so ein bisschen Angst oder das wäre gar nicht unbedingt jetzt ein wirklich schematherapeutischer Fall, sondern eher so unreife Gefühle von Überforderung.
Genau, Überforderung und wir könnten dann noch dazu aufstellen, diesen Stuhl für die sehr hohen Erwartungen. Ah, dass alles perfekt sein muss, dass es alles sich gut anfühlen muss, dass alles leicht sein muss.
Okay, also gar nicht jetzt sehr hohe Erwartungen im Sinne von Strafen. Du bist jetzt die totale Versagerin, wenn du es nicht schaffst, sondern eher, wenn ich da anrufe, müssen sich alle Türen auftun. Also eher auch sowas Verwöhntes und wie du sagtest, die Erwartung ans Außen
kann auch so sein.
Und dann stelle ich mir vor, müssen wir noch so einen gesunden Erwachsenen geben, der sagt ja, es ist unangenehm, muss auch ein bisschen lernen, sich zurechtzufummeln und toll wird's bestimmt nicht.
Das ist schön zusammengefasst. Das wäre dann quasi das Ende im Stehen. Also wir würden zuerst die Funktion erarbeiten und dann von oben drauf schauen und sehen, hey, eigentlich geht's um was ganz anderes und ich muss jetzt mich da dazwischen stellen. Ich muss Verantwortung übernehmen. Und das ist ja das, was ich dann fragen kann, die Patientin. Wenn ich das erarbeitet habe, wenn ihr bewusst wird, was sie da macht und wo überall das in ihrem Leben vorkommt, kann ich sie fragen, für diese Veränderung möchten sie dafür Verantwortung übernehmen. Und wenn sie das macht, kann ich mit ihr weiterarbeiten.
Was natürlich super clever ist, ich versuche das gerade so ein bisschen mit nachzuvollziehen, wenn du diesen hohen Anspruchsstuhl, den habe ich bisher immer so als, kennen ja wahrscheinlich viele Kolleginnen, die zuhören, auch so als Kritik, hohe Ansprüche an sich selbst und so weiter. Aber wenn man den natürlich konzipiert als hohe Ansprüche ans Leben, alles muss immer ganz toll sein, also auch ganz viel so Verwöhntheit und überzogene Ansprüche, sage ich jetzt mal, dann kann man natürlich auch extrem gut damit arbeiten, dass die gesunde Seite sozusagen lernt zu sehen, nee, das Leben ist halt nicht so, es wird nicht alles automatisch ganz toll und auch nicht zum Beispiel durch jetzt die Frau Reusch.
Ja, die heilt mich nicht, die hat keinen Zauberstab, die hat keine Magie und durch Augen zu und ich umarme sie für stundenlang wird es nicht werden. Also, und du kannst ja diese Gedanken, das Leben muss leicht sein, also auch diese Ansprüche ans Leben, kannst du ja weiter runterbrechen. Also was da auf dem Kritiker oder Antreiber oder Strafestuhl oder Bewerterstuhl, egal wie du ihn nennen willst. Und wenn sich das für dich nicht so anfühlt, dann bist du nicht richtig. Also es gibt immer die Möglichkeit, ganz runterzubrechen auf die dysfunktionalen Grundannahmen und dann hast du bei diesen Patienten, Patientinnen häufig, du bist anders, du bist nicht richtig, du stimmst nicht. Also mit dir stimmt etwas nicht. Also du kannst auf der Ebene bleiben oder weitergehen.
Weil mein Leben nicht so glänzt wie auf Instagram.
So ist es.
Okay.
Das ist häufig was du in der Kindheit ja findest. Von du bist anders, du stimmst nicht, du bist nicht richtig. Das diese Szenen bringen diese Patienten häufig mit.
Okay. Das ist ja schon nicht schmackhaft, das kann ich mir vorstellen, aber gleichzeitig ist es ja zukunftsweisend. Also wenn ich mir vorstelle, ich stecke in der Haut von so einer Patientin, kurzfristig mag das entlastend und angenehm sein, zu sagen, ich habe jetzt hier allerlei Diagnosen und Medikamente und Psychotherapeuten müssen mich jetzt irgendwie fixen. Aber langfristig ist es ja eigentlich relativ düster, ja, wohingegen ja so ein Stuhldialog eine Perspektive aufmacht. Wie viele von den Menschen, mit denen du so arbeitest, kannst du erreichen, dass die da wirklich sozusagen auch die gute Perspektive sozusagen gerne annehmen und sehen, dass ihnen das hilft? Und wie viele wollen dann, weil ich habe schon das Gefühl, dass es auch einen gewissen Trend gibt, dann eher zu sagen, die ist irgendwie doof, ich suche jetzt eine andere Therapeutin oder ich bezahle intensiv Workshop.
Ja.
Ich meine, kurzfristige Verstärkung ist einfach mächtig.
Ja, und es ist einfach so, ich glaube, dass ich da schon so ein Bias drin habe, weil ich ja schon ein bisschen vorher aussortiere. Also das allein anzubieten ist ja schon eine Gruppe von PatientInnen, wo ich denke, okay, da können wir ein bisschen anknüpfen. Und da habe ich schon, würde ich sagen, eine gute Trefferquote. Würde ich jetzt quasi jeden, der mich anruft, mit diesem Anliegen so behandeln, glaube ich, dass da viele nach einer oder zwei Sitzungen rausgehen würden, mir den Vogel zeigen und sagen, also Entschuldigung, ich will aber hier was anderes. Ja, also diese Psychotherapeutin ist überfordert mit meinem Problem, kommt dann auf Facebook, Instagram oder was weiß ich was.
Ja, ich kann mir vorstellen. Das heißt aber, nochmal einen Schritt zurück, was du vorhin so kurz erwähnt hattest. Du sagtest ja am Anfang, du nimmst im Prinzip die Psychotherapie-Richtlinie aus, das ist hier keine Psychotherapie-Indikation. Jetzt hast du aber gesagt, du kannst dann so ein bisschen über diesen Move Anpassungsstörung, hast du ja auch eine Freiheit zu entscheiden, bei wem du doch denkst, es lohnt sich hier ein bisschen zu investieren und es ist auch im Sinne der Solidargemeinschaft vielleicht gut, mit der ein bisschen zu arbeiten, um vielleicht auch weiteres in Anspruch zu halten, irgendwie in einem vernünftigen Rahmen zu halten oder so. Wie machst du die Unterscheidung? Also bei wem zückst du die Psychotherapie-Richtlinien, sagst du ins Mädel oder Junge, das ist kein therapiewertes Anliegen und bei wem würdest du so diesen Schritt gehen, zu sagen, ich werde sie wahrscheinlich enttäuschen, aber ich glaube, das ist wichtig, dass sie sich das mal anschauen und ich kann und möchte das auch gerne mit ihnen tun.
Ich glaube, das, was du gesagt hast mit der Idee, ne, zukünftige Inanspruchnahme zu reduzieren, also wenn ich das Gefühl habe, was ich bieten kann, ist also prognostisch günstig für dieses Ziel, ja, dass die Patientin wirklich was versteht und dass sie dann nicht mehr in eine Klinik geht, was weiß ich. Ja, ambulante Psychotherapie ist dann einfach wirtschaftlicher als der Rest.
Aber woran machst du fest, ob du glaubst, dass du jemanden cashst damit sozusagen?
Ja, ich glaube tatsächlich an meinem vorsichtigen Versuch zu sagen, schauen Sie mal, der Begriff Normalität ist sehr groß und er ist viel weiter, als Sie denken. Und es ist nicht so klar abgrenzbar immer wieder. Und das, was Sie berichten, klingt sehr schwierig und klingt wirklich auch für mich ganz heftig. Gleichzeitig ist Psychotherapie an dieser Stelle nicht indiziert. Jetzt kriege ich ja eine Reaktion. Ja, und wenn ich quasi die Patientin dann in ihrer Enttäuschung und in ihrer Frustration nochmal abholen kann, dann halt
also
ich
du kriegst
vor.
Reaktion
genau.
Wird dann sagen, wie kommen Sie auf die Idee? Meine Coachin hat es auch gesagt, ich muss da unbedingt deeper ran, meine ganzen Freunde sind auch in Psychotherapie und so weiter.
Ja.
Und wie bewertest
du
diese Reaktion dann, ja?
Wenn ich jetzt sage, okay, dass es diesen Teil in Ihnen gibt, der hier so festhält an ihrer Idee und an ihrer Vorstellung, an ihrer Erwartung, den kann ich total nachvollziehen. Jetzt kann ich Ihnen das Angebot machen, wir sehen uns noch zweimal innerhalb der Sprechstunden. Ich könnte Ihnen das ein bisschen erklären. Ja, könnten Sie sich vorstellen, sich darauf einzulassen? Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oder wir sehen uns das nächste Mal, oder wir können in dieser Stunde, wird sie schon flexibel und hört mir wirklich zu, da ist die Prognose günstig. Wenn du aber jemanden hast, der von vornherein sagt, nein, das ist meine Erwartung, das will ich, meine Coach hat gesagt, ich brauche, dann weißt du doch, du kannst diese Erwartung nicht erfüllen. Und zwar weder, ganz ehrlich, jetzt mal für alle Kollegen und Kolleginnen, weder mit 20 Sitzungen noch noch mit 60, noch mit 80, noch mit 150. Du wirst diese Erwartung nicht erfüllen. Nee, und zwar ja mit nichts und mit keiner Therapiezahl.
Verhaltenstherapeutisch dich von Anfang an verkaufst als aufrechterhaltenden Faktor, der bereit ist, ein Thema,
richtig,
ein Problem zu ventilieren, wo du eigentlich sagen musst, dass wir das überhaupt als Problem ventilieren. Das ist das eigentliche Problem.
Ja, und eher so diese, genau wie du sagst, die Problemventilation statt, wo ist denn die Lösung? Also diese Fokusverschiebung auf, was läuft denn gut? Wo habe ich den Einfluss? Was kann ich verändern in meinem Leben? Woran möchte ich arbeiten? Wofür will ich Verantwortung übernehmen? Das sind so die Themen, die man ja eigentlich besprechen muss. Und die machst du zu, wenn du in diesem Problem bleibst.
Ja, und damit machst du dich im Prinzip Teil des Problems. Das heißt, verstehe ich es richtig, du machst im Grunde genommen in den ersten Begegnungen ein, zwei Sprechstunden max. Ich meine, du tickerst es wie das Problem mal an und stellst es in Frage.
Genau.
Validierst absolut die Täuschung, die dann aufkommt.
Ja.
Und guckst dann, ob die Patientin gut validiert ist, wie sehr sie in Kontakt damit auch kommen kann, dass es vielleicht hilfreich wäre, die ganze Gemengelage anders zu sehen. Und wenn du da spürst, da gibt's so einen Funke, der überspringen könnte, dann würdest du sowas machen wie Störung und Kurzzeittherapie. Und wenn du merkst, da ist wirklich so eine ganz verhärtete Haltung von, ich will jetzt hier ganz viel Psychotherapie konsumieren, dann sagst du, steht mir zu. Und ich höre dann immer wieder Kollegen, die sagen, dann kriege ich aber eine schlechte Bewertung auf Jameda. Was machst du damit?
Ja, dann ist es so. Dann nicke ich das ab. Also es ist wirklich, wenn ich mich nach Bewertungen richte, also wenn wir unsere Psychotherapie danach richten, wie Leute uns auf Google oder Jameda oder was weiß ich was bewerten, dann ist es vorbei. Ja, also dann brauchen wir nicht mehr anfangen, weil dann sind wir wirklich nur noch die Dienstleister dessen, was angefordert wird. Und wir sind ja eigentlich die Dienstleister, die nicht das geben, was angefordert wird, sondern das, was gebraucht wird. Und das entscheiden wir auf empirischer Befundlage. Dafür sind wir ausgebildet. Und wer uns anzweifelt daran oder wer denkt, dass wir das nicht gut genug können, der kann sich eine Kollegin suchen. Also, da bin ich sehr klar an der Stelle.
Super.
Ja.
Und du plädierst dafür würde ich auch absolut plädieren, dass wir da auch Haltung zeigen gegenüber manchem, der über Social Media, TikTok, Instagram und so weiter verbreitet wird.
Das halte ich für eine große Gefahr, unsere Toolbox quasi, die wir haben. Das ist eine auf empirischer Grundlage basierende Toolbox. Wir sollten die nicht verwässern und mit fancy Sachen ausstaffieren, um Leuten zu gefallen, die angetriggert und angeteasert und angefixt worden sind von irgendwelchen Leuten, die warum auch immer Therapeut auf ihre Stirn schreiben. Ich finde wirklich, dieses Verwässern von Psychotherapie ist nicht nur schlecht, sondern auch gefährlich. Und ich bin dagegen.
Toll. Ich danke dir sehr, Yvonne. Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern sehr, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Und wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, meldet uns gerne an psychotop@belz.de und schaut gerne in den Blog von Yvonne zu dem Thema rein. Einen schönen Tag wünsche ich allen noch. Vielen Dank.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.